Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Prisma-Magazin.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie ganz herzlich Mario Galgano. Münchens neuer Erzbischof besucht seine künftigen Schäfchen und die Probleme, die die Schweizer Oberhirten mit ihren Schäfchen haben, das sind unter anderem die Themen dieser Sendung. Wir werden auch mehr über die katholischen Schulen in Ostdeutschland und Glaubenskurse in der Schweiz erfahren. Das alles nach den Nachrichten mit Stefan Kempis.
Papst Benedikt hat der neuen polnischen Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk Glück gewünscht und an die Gewerkschaftsbewegung Solidarność erinnert. Tusk, der aus der Solidarność-Stadt Danzig stammt, absolvierte am Freitag seinen Antrittsbesuch im Vatikan. Im Gespräch mit dem Papst und Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone ging es vor allem um das Thema christliche Werte und Europa. Kritik an der internationalen Afrikapolitik übt der Leiter von Caritas International, Oliver Müller. Er habe den Eindruck, dass der Kontinent nur noch unter dem Aspekt seiner Rohstoffe wahrgenommen werde. Afrika müsse aber viel mehr sein als ein Handelspartner. Die Menschen bräuchten wirkliche, von unten kommende Entwicklung. Kardinal Karl Lehmann warnt vor einer Lockerung des Stammzellgesetzes. Bei einer Verschiebung des Stichtags gehe es nicht um eine bloße Terminfrage, sondern darum, ob man menschliches Leben zu Forschungszwecken töten darf, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Dazu sage die Kirche klar Nein.
Papst Benedikt XVI. Überrascht immer wieder. Früher als erwartet, pünktlich zum ersten Advent, dem Beginn des neuen Kirchenjahres, berief er den Nachfolger von Kardinal Friedrich Wetter als Oberhirte des Erzbistums München und Freising. Der Trierer Bischof Reinhard Marx wird neuer Erzbischof in der bayerischen Landeshauptstadt. Der künftige Erzbischof von München und Freising stattete am Nikolaustag seiner neuen Wirkungsstätte einen Besuch ab. Mehr von Birgit Pottler.
Von Trier kommend, wo er seit gut 5 Jahren als Bischof wirkte, besuchte Reinhard Marx zunächst den Freisinger Dom, um einer alten Tradition gehorchend an den Gebeinen des heiligen Korbinian zu beten.
Heiliger Bischof Korbinian, bitte dich um Fürsprache für meinen zukünftigen Dienst in diesem Erzbistum als dein 73. Nachfolger. Du warst ein Wanderer zwischen den Kulturen, von Frankreich kommend, hier Heimat gefunden, immer wieder in Rom. Hilf mir, meinen Dienst in Bayern zu tun, in diesem Erzbistum, als erster Bischof, in dessen Nachfolge ich jetzt eintrete.
Reinhard Marx gilt als umgänglicher und herzlicher, aber auch entschlossener und durchsetzungsfähiger Mann. Er ist ein Freund klarer Worte. Auf einer Pressekonferenz gab er zu, dass ihm der Wechsel von West nach Süddeutschland nicht ganz leicht falle.
Ich nehme diese neue Aufgabe also mit ganzem Herzen an, wenn auch der Abschied noch einmal schmerzhaft sein wird. Das gebe ich ganz offen zu. So einfach ist das nicht.
Ihm sei durchaus bewusst, welche Verantwortung er nun tragen werde als Oberhirte des größten bayerischen Bistums.
Einmal die große Stadt München mit ihren pastoralen Herausforderungen, dann aber auch die vielen Orte, die stark geprägt sind noch von der bayerischen Tradition. Auch das reizt mich eigentlich, das schreckt mich nicht, sondern ich finde es gut, dass beides da ist und dass wir mit beiden pastoralen Herausforderungen auch umgehen können. Dass das eine Aufgabe ist, die man annimmt, vor der ich keine Angst habe.
Mit 54 Jahren ist er für den Posten an der Spitze des zweitgrößten Bistums in Deutschland noch relativ jung. Doch schon vor 11 Jahren wurde er zum Bischof geweiht. Seit 1999 leitet er die Kommission Justitia et Pax. Als deutscher Sozialbischof genießt er Achtung in der Arbeitswelt und bei Politikern. Als Erzbischof von München wird er nun auch Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz und wohl bald Kardinal. Ein Stellenwechsel, der gehört zum Bischofsein dazu, meint Marx.
Ein Mitbruder aus dem Bischofsamt hat mir einmal gesagt, als Bischof wirst du ganz umgetopft wie eine Pflanze. Du bist in einem Garten, schlägst dort Wurzeln. Und dann wirst du ausgegraben aus diesem Garten und wirst in einen anderen Garten eingepflanzt. So ist das. Und so empfinde ich das durchaus. Auf der einen Seite eben schmerzhaft, auf der anderen Seite auch mit der klaren Bereitschaft, mich in diesen Garten München-Freising jetzt ganz einpflanzen zu lassen. Mit ganzer Hingabe, mit ganzer Liebe.
Im Übrigen, so der Westfale scherzhaft, sei er hier ja auch nicht in der Mongolei.
So fremd mag es vielleicht jetzt doch nicht sein. Ich bin natürlich schon mal in Freising gewesen, habe auch schon mal München kennengelernt. aber nicht so, dass ich jemals den Gedanken gefasst hätte, hier wirst du einmal wohnen, hier wirst du einmal bis zu deinem Tode bleiben. Ich habe mir das in Trier vorgenommen, das nehme ich mir auch hier vor. Denn sonst kann man im Grunde seine Arbeit nicht wahrnehmen, wenn man nicht wirklich der Überzeugung ist als Bischof. So, das ist eine Lebensaufgabe.
Marx folgt als Erzbischof von München und Freising auf Kardinal Friedrich Wetter, der wiederum in diesem Amt Nachfolger des jetzigen Papstes war. Mit einem Festgottesdienst feiert Wetter am 8. Dezember sein 25-jähriges Jubiläum in München. Ende Januar wird Marx, der genaue Termin steht noch nicht fest, den im Bayern-Konkordat von 1924 vorgeschriebenen Eid vor dem bayerischen Ministerpräsidenten leisten. Zuvor wird er, wie auch alle Vorgänger, festlich im Erzbistum eingeholt werden. Dabei führt der Weg zur Patrona Bavariae, der Mariensäule auf dem Marienplatz im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt. An Maria Lichtmess, dem 2. Februar, wird Marx im Münchner Liebfrauendom in sein Amt eingeführt.
Ich habe gestern zwar im Auto schon die Bayernhymne auswendig gelernt, aber ich soll es, glaube ich, empfinde ich nicht übertreiben. Das werden die Bayern immer merken und sagen, naja, er schafft es doch nicht.
Ohne Gott gibt es keine Hoffnung. Dies ist der Leitgedanke der zweiten veröffentlichten Enzyklika von Papst Benedikt XVI. In dem Dokument kritisiert der Papst Materialismus und den modernen Atheismus. Themen, die auch Politiker am Herzen liegen, vor allem denjenigen im linken Parteispektrum. Die Enzyklika von links gelesen. Ein Beitrag von Gudrun Seiler.
Seine Verheißung hat mit der Klarheit der Analysen fasziniert und tut es immer wieder, schwärmt Papst Benedikt XVI. In seiner zweiten päpstlichen Enzyklika Spe Salvi. Dabei spricht der Papst über Karl Marx und dessen Schriften. Marx wollte nichts anderes als das Paradies auf Erden errichten, aber er sei einem tiefen Irrtum erlegen, so Benedikt. Doch Bodo Ramelow, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, sieht das anders.
Paradiesische Zustände im Sinne einer gerechteren Welt, wenn sie denn durch Menschen gestaltbar sind, wenn sie etwas mit sozialer Gerechtigkeit zu tun haben, wenn sie etwas mit Bildungsgerechtigkeit zu tun haben, um die möchte ich schon im Tagesgeschäft täglich streiten, weil Ungerechtigkeit auf der Welt ist menschengemacht und nicht gottgemacht. Und diese Ungerechtigkeit, die Menschen gemacht haben, die sollten auch durch Menschen zurückgedrängt und im Sinne eines besseren Zusammenlebens hoffnungsstiftend wirklich jeden Tag wieder angefasst werden.
Marx eigentlicher Irrtum sei der Materialismus, so der Papst. Deshalb könne nur die christliche Hoffnung den Menschen Mut machen. Davon ist auch Ramelow überzeugt.
Die Hoffnung ist ganz wichtig, weil Menschen oft genug an der persönlichen Hoffnungslosigkeit zugrunde gehen. Deswegen ist Hoffnung ein Teil des inneren Wertesystems, um sich auch selber aufrichten zu können, an einer Macht, die nicht Menschen gegeben ist, sondern eine Macht, die außerhalb unseres Lebens liegt. Daran die Hoffnung zu stiften, finde ich sehr, sehr gut.
Marxismus kommt in der Enzyklika schlecht weg, anders aber der Wissenschaftler Marx.
Ich teile die Ansicht von Papst Benedikt XVI. Ausdrücklich, dass er Marx als einen hervorragenden Analytiker und als einen brillanten Analytiker bezeichnet und ihn als das einordnet, was er ist, nämlich ein Analytiker. Karl Marx war kein neuer Glaubensstifter und Karl Marx hat auch keine Glaubenslehren begründet. Er hat eine Analyse beschrieben, aus der leider dann in der Zeit des Staatssozialismus oder in dem sogenannten Staatssozialismus eine Glaubenslehre abgeleitet wurde, die aber völlig unzuträglich war. Denn aus den marxischen Analysen kann man eben nicht Hoffnung schöpfen im Sinne der gesamten Verantwortung. Die marxische Analyse dient höchstens dazu, kapitalistische Strukturen, also Verwertungsstrukturen, genauer zu analysieren.
Die Schweizer Bischöfe sind besorgt über die Sterbehilfedebatte in ihrem Land. Deshalb erinnert die Bischofskonferenz daran, dass die Beihilfe zum Suizid niemals gerechtfertigt werden kann. Das ließ sie nach ihrer dreitägigen Vollversammlung in Saint-Maurice wissen. Die Sterbehilfe in der Schweiz war in letzter Zeit mehrfach in die Kritik geraten. Besonders in die Schlagzeilen geriet der Verein Dignitas, der auf einem Parkplatz im Kanton Zürich zwei Deutschen zur Selbsttötung half. Mehr von Pater Eberhard von Gemmingen.
Das Thema Sterbehilfe rühre an Sinn und Würde des menschlichen Lebens. Der Umgang mit dem Sterben sei eine Kernfrage für das gesellschaftliche Zusammenleben und für die menschliche Qualität der Gesellschaft, so der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, Kurt Koch, Und er fügt hinzu,
wir müssen eigentlich feststellen, dass die Politik in Deutschland auf diese Situation in der Schweiz viel sensibler reagiert als bei uns hier die Politik. Und es ist eine derartige Verwirrung entstanden, dass wir uns verpflichtet gefühlt haben, unser Dokument aus dem Jahre 2002 über das menschenwürdige Sterben zu erinnern, weil es darum geht, dass der Mensch an der Hand eines anderen Menschen sterben können soll und nicht durch die Hand eines anderen Menschen.
Die Schweizer Bischöfe haben sich auch mit dem Staat-Kirche-Verhältnis auseinandergesetzt. Ein Thema, das in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen stand. Nachdem das Kantonsgericht Basel-Land einstimmig entschieden hatte, dass die Kirchgemeinde Röschens den Priester Franz Szabo nicht entlassen muss.
Das ist nicht eine Reaktion auf diese Ereignisse, die in den letzten Wochen geschehen sind, sondern wir sind eigentlich seit Ende des letzten Jahres daran, eine Arbeitstagung durchzuführen im November 2008 mit allen Mitgliedern der Bischofskonferenz, mit Vertretern des Apostolischen Stuhles und mit Vertretern der RKZ, also der römisch-katholischen Zentralkonferenz der Schweiz, weil es viele offene, hängige Fragen hat im Verhältnis von Kirche und Staat, die einfach einmal angegangen werden müssen.
Ein weiterer Punkt, den die Bischöfe diskutierten, betraf die Einzelbeichte. Es sei nicht neu, dass sich diese seit längerem in der Krise befindet, sagte Koch. Mit einem Pastoralschreiben hofft die Schweizer Bischofskonferenz nun Impulse zu deren Erneuerung zu geben.
Bleiben wir in der Schweiz. Nicht nur die Beichte befindet sich in der Krise. Immer weniger Jugendliche, Katholiken in der Schweiz, haben eine fundierte Kenntnis über die katholische Kirche. Deshalb haben katholische Institutionen in Zürich und Bern ein neuartiges Projekt lanciert. Einen Glaubenskurs online. Die Adresse lautet www.glaubenssache-online.ch und Stefan Kempis weiß mehr darüber.
Schweizer Katechetinnen und Katecheten machen immer wieder die Erfahrung, dass Jugendliche an den Glaubenskursen entweder nicht aktiv mitmachen oder überhaupt nicht erscheinen. Im Frühsommer 2006 haben die beiden Institutionen theologiekurse.ch und die Bibelpastorale Arbeitsstelle in Bern einen Test gemacht, den Glauben interaktiv zu präsentieren. Der Theologe Bernhard Waldmüller hat auch klare Ziele, an wen sich dieses Angebot richtet.
Ziel ist eigentlich das gleiche wie bei jedem Glaubenskurs. Die Themen, die fundamentalen Fragen des christlichen Glaubens ins Spiel bringen, mit den Leuten ins Gespräch kommen, die Leute anregen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und, das wäre für mich der zweite, auch im Internet mit anderen Leuten darüber zu diskutieren, darüber sich auszutauschen, in den Leuten also im Grunde genommen eine größere Kompetenz in Glaubensfragen zu geben.
Die Glaubensuser können somit in 21 Wochen einen kompletten Kurs absolvieren. Der Einstieg in den Kurs ist jederzeit möglich. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten die Teilnehmer per E-Mail ein Passwort, mit dem sie dann jede Woche auf einen Lehrbrief zugreifen können. Die User bleiben anonym.
Für uns natürlich nicht feststellbar in dem Sinn, weil erstens einmal der Zugang ist anonym. Wir bekommen nur die Mailadressen, das ist deswegen, damit sich die Menschen, also die Leute innerhalb des Forums auch an die Regeln halten. Aber sonst kann ich nur die Mailadressen lesen. Von daher kann ich gar nicht genau sagen, wer ist da drin. Und was bis jetzt sehr gut läuft, es gibt sehr viele Anmeldungen und sehr viele Besucher. Die Leute bleiben sehr lange auf der Website. Das ist ein großer Erfolg. Was noch nicht so zum Laufen gekommen ist, aber was wir hoffen, noch animieren zu können, ist das Forum, das heißt der Austausch der Teilnehmer untereinander, aber dann auch mit den Theologen und Theologinnen, die zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten und Stellung zu beziehen.
Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Wie in allen anderen Schulen auch, heißt es in den katholischen Schulen nochmals büffeln, bevor es in die freie Zeit geht. Doch was eine katholische Schule wirklich ausmachen soll, das beschreibt eine Handreichung, die der Vatikan kürzlich herausbrachte. Schule, das soll eine persönliche Bildungsgemeinschaft sein, die auf der Grundlage der Werten des Evangeliums steht und Zeuge ist für Jesus Christus. Von besonderer Bedeutung sind solche Schulen in Gegenden, wo die Mehrheit der Schüler keine Christen sind. Pater Eberhard von Gemmingen berichtet.
Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 1.100 katholische Schulen mit etwa 368.000 Schülern. Eine von ihnen ist Hanna. Sie geht in die 11. Klasse des Norbertus-Gymnasiums.
Wenn man jetzt irgendwie jemand Neues kennenlernt, ja, was für eine Schule gehst du? Katholisches Gymnasium, dann denken alle, ja, rennen da Nonnen rum und so. Und ist das ganz streng und muss jeder das und das machen und so. Und ich weiß nicht, das ist immer so, es soll erschreckend sein, aber es ist eigentlich überhaupt nicht schlimm.
Hanna steht mit ihrer Ansicht nicht alleine da. Im Norbertus-Gymnasium leben und lernen 851 Schüler gemeinsam, von denen rund 40% keine Christen sind. In dieser Situation, diese besondere Lernatmosphäre zu schaffen und die katholische Identität zu wahren, diese Aufgabe geht die Schule mit neuen pädagogischen Konzepten und sozialen Projekten an. Der Direktor der Schule, Heinrich Wiemeyer, versteht dabei den christlichen Bildungsauftrag so.
Christliche Bildung hat letzten Endes die Aufgabe, den Respekt des jungen Menschen vor Gott und der Schöpfung in den Mittelpunkt der Bildungsarbeit zu stellen. Der junge Mensch muss die Sinnfrage beantworten können, wenn er nach einer gewissen Zeit die Schullaufbahn beendet. Und mit der Frage nach dem Sinn wird er letzten Endes eine grundsätzliche Einstellung zum Leben haben, die wesentlich anders ist, als wenn man so nach dem Motto sucht, wir leben in einem Land, wo niemand das Göttliche vermisst.
Und die Nachfrage nach dieser Art von Bildung ist groß. Damit bietet sich der Kirche eine große Chance. Sie kann viele junge Menschen erreichen, die bisher keinen Kontakt zum Glauben hatten. Daher ist es für das Bistum Magdeburg ein besonderes Anliegen, die 4 Grundschulen und 3 Gymnasien zu fördern. Das ist aber auch gleichzeitig eine große Herausforderung, wie der Bischof von Magdeburg, Dr. Gerhard Feige, erklärt.
Sie haben für unsere Kirche schon eine Bedeutung, weil wir ständig auch überlegen müssen, gestalten wir diese Schulen, damit sie nicht einem Relativismus verfallen, sondern wirklich ihr Profil zeigen. Auf der anderen Seite aber auch, gehen wir auf diese konfessionslosen Schüler ein, die an christlichen Werten, an einem christlichen Menschenbild interessiert sind, die aber auch nicht gleich sich unbedingt zum christlichen Glauben bekehren und sich taufen lassen.
Aber gerade der schulische Kontext bietet viele Vorteile, diesen jungen Menschen einen Zugang zum christlichen Glauben zu schaffen.
Für mich gehören Glaube und Bildung zusammen. Ein blinder Glaube ist auch nicht etwas, was zeugen kann. Und darum ist es auch wichtig, gerade in unserem Kontext auf diesem Wege deutlich zu machen, dass Christen durchaus vernünftige Menschen sein können. Und aber auch nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch die Vermittlung von Lebensweisen, von Überzeugungen, von sozialem Engagement, bereiten sie gewissermaßen Schritte vor, damit Menschen tatsächlich einmal richtig zum Glauben kommen können und sich dazu bekennen können.
Hanna ist schon getauft. Für sie war es absolut die richtige Entscheidung, auf eine katholische Schule zu gehen.
Die Lehrer-Schüler-Beziehung ist auch was anderes. Also es war halt nicht so dieser... Ich meine, man macht halt schon richtigen Unterricht, so, der steht halt auch bei uns vorne und so, aber es ist irgendwie was anderes. Also man kann auch mal hingehen, wenn man ein Problem hat, oder man kann einfach mal über belanglose Dinge reden oder über irgendwie was, naja, was einen persönlich betrifft oder so. Das ist irgendwie so ein freundschaftliches Verhältnis und das ist eigentlich ganz schön.
Und zum Schluss der Sendung möchte ich im Namen der gesamten Redaktion Ihnen und Ihren Angehörigen ein gesegnetes Marienfest wünschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.